Hier ist der Detektor FM Klimapodcast und wir fragen uns in dieser ersten Folge 2025, wie lange dauert sie eigentlich noch, die deutsche Mission Energiewende? Wir wollen ein Resümee ziehen. Was ist in Sachen Energiewende passiert in den vergangenen Jahren und wie sieht die Zukunft aus? Um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich heute eine ganz besondere Gästin, auf die ich mich sehr freue. Mein Name ist Ina Lebetjew und ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Unseren Klimapodcast Mission Energiewende gibt es nun schon einige Jahre. Angefangen hat hier alles mit diesem Ausschnitt aus der ZDF-Sendung Klartext vor der Bundestagswahl im Jahr 2017.
Wann fangen Sie an mit den ersten Kraftwerken? Wann geht's los?
Ich sagte doch, ich schreibe Ihnen gerne auch noch mal, wenn Sie mir hinterher Ihre Adresse geben, welche Kohlekraftwerke wir schon stillgelegt haben, welche wir in die Reserve getan haben. Und ich sage, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen.
Angela Merkel war das und sie hat sich damals vor der Wahl noch ganz klar für die Klimaziele von 2020 ausgesprochen. Deutschland hat es geschafft, das 40%-Ziel einzuhalten, also die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Allerdings nur durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie. Sonst wäre dieses Ziel vermutlich verfehlt worden. Überhaupt ist rund um die Klimapolitik viel passiert in den vergangenen 7 Jahren. Hier mal ein kleiner Rückblick.
Seit 2018 hat Deutschland wichtige Schritte in der Energiewende unternommen. Die Kohlekommission wurde ins Leben gerufen und im Jahr darauf, 2019, ist der CO2-Preis eingeführt worden. Mit dem Klimapaket und dem Kohleausstieg bis 2038 wurden wichtige Weichen gestellt. 2020 führte die Corona-Pandemie zu einem Rückgang der Emissionen um 8,7%. 2021, nach der Bundestagswahl, verschärfte das Bundesverfassungsgericht die Klimaziele. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 brachte eine kurzfristige Rückkehr zur Kohle, jedoch wurden ambitionierte Ausbauziele für erneuerbare Energien beschlossen. 2023 erreichte der Photovoltaikzubau Rekordwerte und bis 2025 sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 55% gesenkt werden.
Ein großes Ziel also, um herauszufinden, ob das realistisch ist, lohnt sich ein Blick zurück und nach vorne. Ich will heute wissen, wo stehen wir eigentlich in Sachen Energiewende und wohin geht die Reise? Darüber spreche ich mit Claudia Kempfert, Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag. Und ein frohes neues Jahr noch.
Guten Tag, hallo. Frohes neues Jahr, das wünsche ich auch.
Die Förderung der regenerativen Energien in Deutschland, die hat ja schon so in den 1990er Jahren angefangen. 2000 kam das Erneuerbare Energiengesetz. Bis 2045 will die Bundesrepublik klimaneutral sein. Nicht ganz Halbzeit, aber so um und bei, würde ich sagen. Frau Kempfert, lassen Sie uns doch mal mit einer Bestandsaufnahme anfangen. Was würden Sie denn sagen, was hat Deutschland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Sachen Energiewende erreicht?
Ja, Deutschland hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten punkto Energiewende Folgendes erreicht, nämlich dass der Anteil der erneuerbaren Energien sehr stark gestiegen ist. Er liegt aktuell schon bei über 60% an der Stromerzeugung. Insbesondere Solarenergie, aber auch ein bisschen Windenergie haben in den letzten Jahren deutlich zugelegt. Da ist mehr passiert. Davor in den Jahren leider etwas abgebremst, aber in der Summe sind wir da auf einem ganz guten Pfad. Wo es noch hapert, ist die sogenannte Sektorenkopplung. Spricht. Wir wollen ja den Ökostrom auch einsetzen oder sollten ihn auch einsetzen im Bereich der Gebäudeenergie, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe samt energetischer Sanierung, aber auch in der Mobilität. Stichwort ist hier Elektromobilität auf der Straße und auf der Schiene. Und da sind wir noch lange nicht so weit. Gerade bei der Verkehrswende ist viel zu wenig passiert. Beim Heizungsgesetz hat man zwar einiges versucht, aber dann kommunikativ viel falsch gemacht. Also da ist noch erheblicher Nachholbedarf in beiden Sektoren, auch beim Thema Industrie, obwohl die Industrie jetzt mittlerweile schon verstanden hat, dass sie modernisiert werden muss und da auch zumindest die Zeichen in die richtige Richtung gehen.
Und welche Erfolge sehen Sie in Sachen CO2-Reduktion so insgesamt?
Ja, die CO2-Reduktion ist ganz gut auf dem Weg. Jetzt gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Einmal der Expertenrat für Klimafragen, die sagen, dass wir bis 2030 höchstwahrscheinlich die Emissionsminderungsziele nicht erreichen können, eben weil es in den Sektoren Verkehr und auch energetische Sanierung, also Gebäudeenergie, zu wenig passiert ist und es da hapert und stockt. Auf der anderen Seite gibt es das Umweltbundesamt, die sagen, wir werden es schaffen. Das liegt jetzt daran, dass es verschiedene Prognosewege gibt, wie man das jetzt abschätzt, wie gut oder wie schlecht Deutschland aufgestellt ist. Also grundsätzlich gesehen, durch den Stromsektor erreichen wir im Moment, dass die Emissionen sinken, leicht sinken, aber im Verkehrssektor passiert zu wenig und im Gebäudeenergiesektor auch, sodass die Emissionen nicht in dem ausreichenden Maß sinken, wie sie es eigentlich müssten.
Gibt es denn Entwicklungen, die Sie überrascht haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, also positiv wie negativ?
Also grundsätzlich gesehen ist es natürlich schon erfreulich, dass wir im Punkto erneuerbare Energien ganz gut auf dem Weg sind. Jetzt auch in den letzten Jahren, dass sehr viel Solarenergie auf die Dächer gekommen ist. Und vor allen Dingen, was durchaus überraschend ist, ist, dass die Kosten für die Batterien massiv gesunken sind. Das hat man jetzt so nicht erwartet in der Vergangenheit. Und das hat eben Auswirkungen einerseits für die Heimspeicher, wo es sich auch lohnt, wenn man eine Solarenergieanlage auf dem Dach hat, zusätzlich ein Heimspeicher mitzunehmen oder eben auch in der Mobilität, Elektromobilität insbesondere, wo die Batteriekosten massiv gesunken sind und deswegen auch hier so ein technologischer Tipping Point überschritten wurde. Sprich, es gibt so einen Point of No Return. In der Mobilität wird sich die Elektromobilität durchsetzen, sowohl im Individualverkehr als auch im Lkw-Bereich. Und auch in der Gebäudeenergie wird die Wärmepumpe eine große Rolle spielen. Allerdings muss man hier nachholen, die Rahmenbedingungen anpassen und da hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf.
Okay. Seit Beginn der Energiekrise hat sich ja einiges verändert. Auch wie hat der Ukraine-Krieg den Druck auf die Energiewende erhöht oder vielleicht sogar auch Impulse gesetzt?
Ja, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat insofern dazu geführt, dass wir sehr schnell unabhängiger werden mussten vom russischen Gas. Insofern hatte sich da ja auch eine sehr ungesunde Abhängigkeit gebildet, dass man eben durch die direkten Pipelines, die man da nach Russland gebaut hat, Nord Stream 1 und auch Nord Stream 2 eine hohe Abhängigkeit hat gesehen, sehenden Auges akzeptiert. Und das musste in sehr kurzer Zeit geändert werden. Und man hat auf andere Gasquellen zurückgreifen können, aber es hat auch dazu geführt, dass der Gasverbrauch gesunken ist. Insbesondere in der Industrie ist das zu beobachten, aber auch zumindest in einem Jahr im Heizbereich, sodass wir hier schon auch eine Tendenz sehen zu einer, ich würde sagen, leicht beschleunigten Energiewende. Aber das ist auf der einen Seite so, dass es gut ist, dass der Gasverbrauch etwas gesunken ist, dass man die Gasbezüge diversifiziert hat. Auf der anderen Seite aber leider auch zu einem Überaktionismus auf Seiten der Regierung geführt hat, dass man nämlich überdimensionierte Infrastrukturen aufbaut, insbesondere was den Ausbau der Flüssiggasterminals angeht, weil man befürchtet, dass es eben vielleicht auch Einschränkungen geben kann bei der Lieferung von Gas durch Pipelines und man das kompensieren will durch sehr teures und teilweise auch sehr umweltschädliches Fracking-Gas. Das ist wiederum keine gute Entwicklung. Also da gibt es Licht und Schatten durch diesen schrecklichen Angriffskrieg Russland in der Ukraine.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar Defizite angesprochen und auch an der politischen Rahmensetzung gibt es ja immer wieder Kritik. Wo klemmt es denn Ihrer Meinung nach noch oder am meisten?
Ja, neben diesem überdimensionierten Ausbau der gerade Flüssiggas-Terminal-Infrastruktur, was ja dann eben auch eine Nachfrage wieder nach sich zieht und damit die Konsequenz, dass wir die Klimaziele nicht erreichen können, hat sich aber auch entwickelt, dass wir eben gerade in wichtigen Sektoren nicht die notwendige Schnelligkeit bekommen haben. Gerade was das Thema Verkehrswende angeht, die Förderung der Elektromobilität, die Ladeinfrastruktur muss schneller ausgebaut werden. Auch das ist zu wenig passiert. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen, gerade für die Elektromobilität, nämlich auch darüber, dass man die vielen Vorteile, die konventionelle Verbrennungsmotoren noch immer haben, runterfährt, insbesondere beispielsweise das Dieselsteuerprivileg, die Dienstwagenerleichterung oder ein Tempolimit könnte man einführen, sehr schnell umsetzbar mit sehr großen Wirkungen auf Emissionen, aber auch auf die Verkehrssicherheit. Da sind erhebliche Defizite. Beim Heizungsgesetz muss man sagen, es gab einen Wille, der war da, den kann man auch bescheinigen, aber in der Umsetzung nicht wirklich optimal, insbesondere was die Kommunikation angeht. Das weiß aber, glaube ich, jetzt die jetzige Restbundesregierung auch selber, dass es da Defizite gab. Und da hoffe ich einfach, dass man in der Zukunft das besser macht, aber nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, dass man jetzt einfach das Heizungsgesetz ganz abschafft, sondern man braucht jetzt Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass entsprechend die Vorteile jetzt auch einer energetischen Sanierung gesehen werden.
Ein oft gehörtes Argument ist ja auch, dass die Energiewende zu teuer ist. Wie begegnen Sie dieser Kritik? Was sagen Sie dazu?
Also, dass die Energiewende zu teuer sei, das höre ich jetzt seit über 20 Jahren. Damals immer und immer motiviert mit dem Wunsch, dass die Energiewende nicht erfolgreich wird, dass angeblich die erneuerbaren Energien zu teuer seien, dass sie niemals mehr als 4% des Stroms überhaupt abdecken können, sonst drohen Blackouts und Brownouts. Und all das, all diese Mythen gibt es schon sehr lange, aber die Kosten werden häufig angeführt, weil man bestimmte Entwicklungen nicht so unterstützen will und die erneuerbaren Energien eher abwürgen will. Das hat auch geklappt in der Vergangenheit, wenn wir uns erinnern an einen damaligen Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der 1 Billion Euro an Energiekosten angeführt hat und danach auch die Förderung der erneuerbaren Energien sehr stark gedeckelt wurde und der Ausbau nahezu zum Erliegen kam, was uns eine Abwanderung von über 200.000 Beschäftigten dazu geführt hat, nämlich aus den Bereichen der erneuerbaren Energien. Wenn wir heute das Argument wieder hören, wird es etwas seltsam, weil gerade die Kosten der erneuerbaren Energien stark sinken und wir davon auch profitieren, weil sonst hätten wir noch viel höhere Strombörsenpreise. Die erneuerbaren Energien senken die Kosten oder die Preise an der Strombörse, was dazu führt, dass die Kosten auch sinken können. Jetzt kommen andere Kostenkomponenten hinzu, beispielsweise wenn Netze nicht rechtzeitig ausgebaut wurden, insbesondere die dezentralen Verteilnetze, wenn die Sektorenkopplung nicht ausreichend vorankommt, wenn die Effizienz nicht im Vordergrund steht, sondern weiterhin Energieverschwendung da ist, dann können die Kosten auch zunehmen. Aber mir fehlt an der ganzen Diskussion wirklich eine transparente Debatte, auch, dass man wirklich darüber spricht, was man eigentlich sagen will, weil öffentlich das Argument häufig nur von denen vorgebracht wird, die Energiewende ausbremsen wollen, die erneuerbaren Energien nicht eine Chance geben wollen und die am Status quo festhalten wollen und das fossile Geschäftsmodell möglichst lange konservieren wollen. Das macht heute so keinen Sinn mehr. Wir sind jetzt mitten in der Transformation und da muss man drüber reden, wo will man hin und was will man erreichen. Und da müssten diejenigen, die häufig die Kosten anführen, auch als allererstes das Energiesparen in den Vordergrund rücken. Das passiert leider nie. Deswegen ist es für mich häufig ein vorgeschobenes Argument und nicht ein ernst gemeintes und wirklich auch ein wirklich transparentes Argument, um über die ehrlichen Kosten der Energiewende zu sprechen.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Blicken wir doch nochmal nach vorn. Deutschland will bis zu diesem Jahr die Emissionen 55% senken im Vergleich zu 1990. Ist das realistisch? Ist das ein realistisches Ziel?
Also die Emissionen jetzt in diesem Jahr stark senken zu lassen, wird nur erreicht werden können, indem wir weiterhin die erneuerbaren Energien so ausbauen, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Nämlich gerade den Ausbau der Solarenergie oder auch der Windenergie, die jetzt ja etwas schneller vorankommt, auch das beibehalten oder sogar noch beschleunigen. Und wenn der CO2-Preis auch in der Höhe bleibt, sodass die Kohlekraftwerke sich nicht rentieren, was ja im Moment der Fall ist, sodass wir ja sehr niedrig niedrige Emissionen gerade im Stromsektor haben und die überkompensieren Defizite, die wir aktuell haben in den Sektoren Verkehr und auch die Industrie teilweise, aber vor allen Dingen Wärme, Gebäude, Energie. Und dann kann es gelingen, dass die Emissionen auch in dem Umfang sinken, wie sie sinken müssten. Aber wir werden bis 2030 Schwierigkeiten bekommen, gerade weil wir in dem Bereich Verkehr und also Mobilität und auch Gebäudeenergie so stark hinterherhinken.
Welche Schritte sind denn in den nächsten Jahren besonders dringlich, um die Klimaziele zu erreichen?
Also besonders dringlich zur Erreichung der Klimaziele ist zum allerwichtigsten der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Bei der Solarenergie sind wir jetzt gut auf dem Pfad. Aber bei der Windenergie hat man etwas aufgeholt, das muss schneller gehen. Da braucht man noch eine deutliche Beschleunigung des Ausbautempos bei der Windenergie. Dann brauchen wir wichtige Schritte für eine Verkehrswende hin zu auch mehr Nutzung des Ökostroms, also Förderung der Elektromobilität auf der Straße, auf der Schiene. Ein Tempolimit kann helfen, die Vorteile für Verbrennerfahrzeuge runterfahren oder eben auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur, die Stärkung des ÖPNV und des Schienenverkehrs. Dann im Gebäudeenergiebereich das Heizungsgesetz nicht abschaffen, sondern die Förderung gerade sozial gestaffelt ausrichten, dass wir weiterhin die Unsicherheiten abbauen und die energetische Sanierung schneller voranbringen und dann auch umstellen hin zu emissionsfreien Energietechniken, gerade im Gebäudeenergiebereich. Und die Industrie muss modernisiert werden. Da brauchen wir dringend Investitionen in die richtigen Bereiche, in das Energiesparen, Energieeffizienz, die Nutzung der erneuerbaren Energien, aber auch grüner Wasserstoff spielt zukünftig eine Rolle. Da muss hinein investiert werden und da gibt es dringenden Nachholbedarf.
Sie fordern ja auch immer wieder eine sozial gerechte Energiewende. Was bedeutet das konkret und wie kann das in der Praxis aussehen?
Ja, eine sozial gerechte Energiewende sieht vor allen Dingen die Ungerechtigkeiten, die es aktuell gibt. Beispielsweise ist ein CO2-Emissionshandelsinstrument per se sozial ungerecht, weil es niedrige Einkommensgruppen überproportional belastet. Und wenn man das aufheben will, muss man ein Klimageld auszahlen. Das ist auf jeden Fall Schritt 1. Am besten ein sozial gestaffeltes Klimageld, was eben diese sozialen Ungleichheiten ausmerzt. Dann schafft auch mehr soziale Gerechtigkeit, wenn wir einen breiten Instrumentenmix haben, also nicht nur alles über den CO2-Preis laufen lassen, sondern beispielsweise im Verkehrssektor den ÖPNV stärken. Da haben alle Einkommensgruppen was von, aber vor allen Dingen Niedrigeinkommensbezieher, den Schienenverkehr stärken, preiswerte Mobilität anbieten und der ÖPNV zum Beispiel das Deutschlandticket verbilligen und nicht verteuern. Das würde sozial gerecht sein und eben auch eine Verkehrswende, die dazu führt, dass die Emissionen in den städtischen Bereichen zurückgehen und auch die Umweltschäden in diesen Bereichen, weil wir wissen, dass Niedrigeinkommensbezieher sich eben häufig nicht das Haus im Grünen leisten können oder eben die Wege, die es dazu gibt, eben so umweltfreundlicher zu wohnen. Auch das gehört zu einer sozialen Gerechtigkeit dazu und eben auch die energetische Gebäudesanierung fördern, dass alle etwas davon haben, auch in Miethäusern das umgesetzt wird, dass eben auch Niedrigeinkommensbezieher davon profitieren können, dass weniger Heizkosten entstehen und dass die Heizung eben auch emissionsfrei ist und umweltfreundlich ist.
Ich glaube, in Ihrer Antwort eben steckte schon viel aus dem drin, aber wie bewerten Sie denn die bisherigen politischen Maßnahmen der Bundesregierung diesbezüglich?
Also die bisherigen politischen Maßnahmen der Bundesregierung bewerte ich in puncto soziale Gerechtigkeit eher schlecht, weil bisher nicht wirklich so ein großer Wert darauf gelegt wurde, auf die soziale Gerechtigkeit explizit zu achten. In Teilen schon, das Deutschlandticket muss man hier erwähnen, das zumindest auch in seiner ersten Fassung mit dem 9-Euro-Ticket war sehr sozial gerecht. Danach wurde es immer teurer und es geht wieder in soziale Ungerechtigkeit. Die vielen Vorteile, die es noch immer gibt für Dienstwagen, für Dieselprivileg, bevorteilt eben auch häufig diejenigen, die große, schwere Fahrzeuge fahren. Und die können eher davon profitieren als Niedrigeinkommensbezieher. Auch die Förderprogramme für die energetische Sanierung ist eben nicht wirklich auf soziale Gerechtigkeit ausgelegt. Und das Allerschlimmste ist es, dass das Klimageld nicht ausgezahlt wurde. Der CO2-Preis steigt, aber das Klimageld ist nicht ausgezahlt worden. Das ist im höchsten Maße sozial ungerecht.
Und Sie meinen auch, das würde dann auch die Akzeptanz natürlich in der Bevölkerung erhöhen, die wir ja auch für die Energiewende brauchen, oder?
Ja, die Akzeptanz steigt mit den Vorteilen, die die Menschen sehen, die durch Klimaschutz erreicht werden können. Das ist neben einem Deutschlandticket oder auch billigem ÖPNV auch eben der Hinweis darauf oder die Sichtbarmachung, dass die vielen Vorteile für die Privilegierten eben, die sehr hohe CO2-Emissionen verursachen, dass die runtergefahren werden. Und das stärkt eben auch die Akzeptanz, dass es sozial ausgewogen stattfindet, dass es sozial gerecht auch stattfindet, dass ein Klimageld ausgezahlt wird, um eben diese Akzeptanz auch zu erhöhen. Aber wir sehen auch, dass Akzeptanz gesteigert werden kann, wenn beispielsweise an Bürgerenergieprojekten teilgenommen wird, dass man beispielsweise, wo erneuerbare Energien ausgebaut werden, auch die Beteiligungsmöglichkeit bekommt, finanzielle Beteiligungsmöglichkeit, auch das die Akzeptanz nach oben bringt. Und das sind so Faktoren, wo wir deutlich wissen aus der Forschung, dass das die Akzeptanz erhöhen kann, und das wird leider nur in Teilen umgesetzt.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für 2025, um ein zentrales Hindernis für die Mission Energiewende aus dem Weg zu räumen, was wäre das?
Also da hätte ich etliche Wünsche. Ein zentrales ist immer der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber wenn ich jetzt einen Wunsch frei habe, dann würde ich mir doch das Tempolimit wünschen, weil da sind wir überfällig dran. Ist mal was Neues an der Stelle. Und es kann helfen, die Emissionen zu senken, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und auch viele, viele Vorteile zu schaffen, gerade was die Verkehrswende angeht.
Vielen, vielen Dank, Frau Kempfert, für dieses aufschlussreiche Gespräch und Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Das war Mission Energiewende zum Jahresauftakt 2025. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es gern weiter. Das hilft uns sehr und wir freuen uns natürlich auch immer über neue Menschen, die sich für unsere Themen interessieren. Die Redaktion für diese Folge hatte Julia Segers, Produktion Tim Schmutzler. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.